wenn man sich die Problematik durch das Sitzen anschaut.
Wir gucken uns mal genau an, was im Sitzen passiert. Man kann direkt am Skelett erkennen, was für Spannungsgefüge in diesem Menschen in seinem Leben geherrscht haben. Ja, da bricht dieses große Chaos aus, würde ich mal sagen, für den Körper. Die Faszie ist ja eigentlich eine passive Größe im Körper.
Es ist wirklich so klar, dass genau das der Grund ist.
Weil wir das Sitzen nicht ausgleichen. Viele schlafen im Sitzen.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Tja, super schöner Herbsttag. Deswegen sitzen wir auch draußen, zumal es kein Wind ist. Und wir hoffen, dass euch das Vögelgezwitscher im Hintergrund nicht stören wird.
Das entspannt.
Das ist gut, das denke ich auch. Ja, wir sind auch ziemlich entspannt, obwohl es geht heute um ein Thema. Ja, das ist...
Das für viele Verspannungen sorgt.
Ja. Genau, so ist es. Es geht nämlich um das Sitzen. Und das Spannende daran ist, dass es ja nicht nur um die Rückenschmerzen geht heute, die durch das Sitzen entstehen, sondern viel, viel mehr. Und deswegen wird es super, super spannend. Und ich glaube, wir fangen einfach mal an, warum Sitzen uns doch so sehr beeinträchtigt. Wir sitzen ja auch schon wieder, oder?
Ihr wisst ja, dieser Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Das hat viel, du magst den Spruch nicht, ich weiß.
Nee, ich mag ihn überhaupt nicht.
Also auf der einen Seite ist er ein bisschen verwirrend, auf der anderen Seite macht er aufmerksam. Und dass er aufmerksam macht, das finde ich wichtig, weil jeder weiß, dass Rauchen halt nicht das Tollste ist für die Gesundheit. Und wenn man dann das Sitzen mit dem Rauchen sozusagen parallel schiebt, dann wird klar, dass Sitzen halt was Negatives ist. Was mich daran ein bisschen stört ist, keiner sagt genau, was da passiert. Und wir müssen jetzt total unterscheiden. Wir müssen unterscheiden, dass man sitzt und sich sozusagen deswegen nicht bewegt, also dass das Herz, Kreislaufsystem nicht belastet wird und so weiter und so weiter. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ja unsere Spezialisierung, was da eigentlich schmerztechnisch passiert. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr werdet erstaunt sein, weil wir gehen den Körper von oben bis unten, nein, von unten bis oben gehen wir ihn durch. Und dann bekommt ihr ein totales Bild, was da im Körper passiert. Wir lösen es auch auf noch am Schluss, weil am Schluss sage ich euch oder sagen wir euch, wie ihr, naja, sagen wir mal 10 Stunden sitzen. Die neueste Studie sagt ja über 10 Stunden sogar, wobei ich immer wieder sagen muss, dabei wird das Schlafen vergessen, weil viele schlafen im Sitzen. Können wir nachher nochmal drauf eingehen, warum das eigentlich so ist. Und wir lösen das auf mit knappen 10 Minuten, 8 bis 10 Minuten Übungen, mit denen man 10 oder sogar mehr Stunden Sitzposition ausgleichen kann. Was da genau ausgeglichen wird, das erklären wir euch auch.
Ja, aber erstmal vorab, Sitzen ist genial. Ich liebe das Sitzen und ich möchte es auch überhaupt nicht missen. Die gute Botschaft ist, du musst es auch nicht missen, weil wenn du es ausgleichst, ist gar kein Problem.
Das ist das, was wir immer sagen. Nicht das Sitzen ist das Gefährliche. Genau. Ich sitze auch gerne, aber gleich ein Tipp am Rand. Am Anfang ein paar Tipps, eh schon ganz gut. Wir sitzen jetzt hier gemütlich auf der Couch. Das machen wir jetzt für den Podcast, ja. Aber ansonsten sitze ich unheimlich gerne auf dem Boden. Petra weiß das, auf dem Teppichfußboden, dicken Teppich, irgendwas.
Teppichfußboden, sowas haben wir nicht mehr.
Oder auch so sitzen, wie ich jetzt sitze.
Teppich.
Weil das hält mir nicht lange aus. Hält mir gerade mal so einen Podcast aus, aber dann muss man die Position wechseln.
Und das meinst ist du, du hältst es durch?
Ja, ja.
Den ganzen Podcast?
Jetzt challengest du mich hier noch. Aber ich werde es euch beweisen, ich halte es durch. Nachher stirbt mir alles ab, aber ist egal. Hauptsache, ich gewinne die Challenge. Wir fangen direkt an dabei, dass eigentlich nicht Sitzen das Schlimme ist, sondern dass man die Position nicht verändert beim Sitzen und dass man dieses nicht veränderte Position dann nicht ausgleicht. Und deswegen ist es auch gut, sich auf den Teppich zu setzen, weil man da automatisch alle paar Minuten die Position wechselt, weil es zu unbequem wird.
Ja, vor allen Dingen auch, dass man nicht immer auf dem gleichen Stuhl sitzt. Zum Beispiel. Also nicht immer in der gleichen Haltung. Es ist schon mal wesentlich besser, man sitzt mal auf dem Boden, man sitzt mal auf dem Hocker, man sitzt mal auf der Couch, man sitzt mal auf dem Stuhl. Das ist schon gut, aber es langt noch nicht.
Ja, es langt längst nicht. Wir gucken uns mal genau an, was im Sitzen passiert. Wir machen mal den Klassiker. Ja, der Klassiker ist ja Schreibtisch, beim Essen, im Kino, also auf dem Stuhl. Das heißt, stell euch mal... Beim Autofahren, im Flugzeug, können wir weitermachen, im Bus, im Theater, im Restaurant. Mhm. So kommen auch übrigens diese von mir immer geschätzten 14, 15, 16 Stunden zusammen. Mhm. Und wenn man dann, aber haken wir es jetzt ab mit dem Schlafen, ja? Warum schlafen viele im Sitzen? Die, die uns kennen, werden es schon wissen, weil sie haben es schon bestimmt von uns gehört. Warum? Frage an dich.
Naja, weil wir mit angezogenem Bein schlafen. Entweder mit einem angezogenen oder mit zwei angezogenen Beinen.
Also Embryo-Haltung. Ja. Und viele halten der Embryo für, ist doch gesund, ist doch im Mutterleib. Ja, im Mutterleib ist es gesund. Anders ging das auch gar nicht. Das wäre unbequem für die Mutter, wenn das Kind sich strecken würde. Ja, das wäre vom Platz her gar nicht möglich. Aber daraus abzuleiten, dass man dann als Erwachsener sich permanent in die Embryonalhaltung begeben sollte, halte ich für ein krasses Missverständnis.
Naja.
Es gibt Menschen, die argumentieren so, ja. Aber ich kann mir vorstellen, weil im Mutterleib, da möchte man sich nicht bewegen, geschützt sein, man kennt die Welt noch nicht und so weiter und so fort. Man kauert in sich und wartet, was da kommt. Und dieses in sich kauern und wartet, was da kommt, das sollte man später im Leben vielleicht bei Ausnahmesituationen machen. Ja? Wenn man sich so zurücksehend in den Mutterleib, mal ganz kurz in die Embryo-Haltung gehen, aber nicht aber, regelmäßig.
Aber Roland, es gibt doch auch im Yoga die Haltung des Kindes und da umarmt man sich.
Aber
und
doch nicht ist acht Stunden.
Nein, natürlich nicht. Darum geht es ja nicht. Also ich glaube auch kaum, dass jemand
acht Stunden
in der Embryo-Haltung schläft, in der
Keine
gleichen.
Ahnung. Schlimmstenfalls,
aber
ja.
Ich denke, immer mal wieder macht man das, weil es ist einfach der Ausdruck für Geborgenheit. Und wenn man das immer mal wieder macht, ist es auch nicht schlimm.
Aber selbst das Sitzen im Schlaf in der Embryo-Haltung lässt sich ausgleichen mit diesen noch nicht mal 10 Minuten, die wir euch
ganz
am Schluss
genau
erklären.
Ja.
Fangen wir an. Wir fangen am besten mal ganz unten bei den Füßen an. Wir fangen bei den Füßen an. Und schauen uns, was mit den Füßen beim Sitzen passiert. Die werden nicht belastet. Das kann man mal eine Weile dem Fuß zumuten, nicht belastet zu sein. Aber viel schlimmer, das Fußgelenk bewegt sich nicht oder kaum. Ja? Und gerade der Fuß, der ist aus so vielen verschiedenen Knöchelchen zusammengesetzt. So viele Gelenke, so viele Muskeln, so viele Faszien, die immer wieder gefordert werden müssen, damit das Fußgewölbe gestützt wird, damit kein Hallux Valgus sich entwickelt und so weiter und so fort. Keine Zehenschiefstellung.
Hey, die Füße tragen uns durchs Leben.
Genau, und im Sitzen tragen sie nicht.
Ja,
im Sitzen stehen sie einfach nur da unten rum.
Werden geschont.
Und das Schlimmste ist auch noch, was jetzt den Stoffwechsel angeht, die Füße sind die herzfernsten Gebiete im Körper. Wenn man sich also, und das ist nicht schlimm, weil wenn wir laufen, wird da alles schön durchblutet. Aber wenn wir sitzen den ganzen Tag und nicht mal zwischendurch uns bewegen und das alles immer mehr Spannung aufbaut, wodurch die Gefäße noch mehr verengt werden und dann der Blutfluss und der Flüssigkeitstransport noch mehr behindert wird, ja, dann wird es gefährlich. Also beim Fußgelenk fängt es an und das Fußgelenk geht ja direkt über in die Achillessehne. Und da wird es schon jetzt richtig interessant, weil wie ist denn unser Knie? Unser Knie ist beim Sitzen plus minus 90 Grad. Und da haben wir jetzt hier den großen Wadenmuskel, der Gastrocnemius, der Zwillingswadenmuskel. Der ist kurz im Sitzen. Und wenn der kurz ist im Sitzen und wir viel sitzen und uns nicht ausgleichen, dann tendiert er dazu, diesen kürzeren Spannungszustand anzunehmen, nicht mehr so nachgiebig zu sein. Wenn er wieder länger werden soll, eher dagegen zu halten. Und die Faszien, ja, die begleiten ja die Muskeln immer. Die Faszien sind immer mit dabei. Die umhüllen den Muskel und durchdringen ihn. Und wenn der Muskel auf kurz gestellt wird, werden die Faszien auf kurz gestellt. Und das alles führt dazu, dass wir zu viel Spannung im großen Wadenmuskel bekommen. Und wenn man jetzt da mal runterguckt, Wadenmuskel, wo der unten aufhört, wo der in die Ferse übergeht, da ist die Achillessehne.
Ja.
Und ihr wisst ja, wer von euch Achillessehnenprobleme hat, wenn du welche hast, das kann schon mit dem Sitzen ursprünglich ausgelöst sein, weil wir einfach das, was praktisch über der Achillessehne kommt, auf kurz stellen. Und wenn wir uns dann hinstellen, dann ist da was zu kurz und das zieht an der Sehne und das zieht den Fuß nach unten. Fällt mir dann direkt, Joggerschienbein ein. Joggerschienbein, wenn du schon mal von betroffen warst, Joggerschienbein, was passiert? Man schleift mit den Zehen am Fuß, am Boden.
Am Boden.
Am Fußboden, wollte ich sagen. Ja, man schleift beim Laufen, erwischt man sich, dass die Zehen am Boden schleifen, immer mal wieder. Vielleicht stolpert man auch, oder Frau. Und in dem Moment Wo das passiert, fragt man sich, ja, warum ist denn der Fuß nach unten gezogen? Ja, weil der Wadenmuskel zu kurz ist, weil der zu wenig nachgibt. Es gibt ja vorne die Fußhebermuskulatur, Gegenspieler zum Wadenmuskel, und die ziehen den Fuß nach oben. Und mir entsteht ein Joggerschienenbein, in dem hier vorne die Fußheber sich dauernd anstrengen müssen, praktisch das, was die Wade zu kurz ist, auszugleichen. Wieder auszugleichen. Mhm. Und beschreib mal, was passiert beim Joggerschienenbein.
Das tut super weh.
Und das kann richtig heftig werden. Wenn du läufst.
Du hast das Gefühl, es brennt, es ist entzündet, du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Das ist wirklich heftig.
Und teilweise gibt es Knochenhautablösungen. Ja. Warum?
Oder Knochenhautentzündungen auch.
Knochenentzündung, klar. Ja. Der Körper will ja reparieren. Immer wieder denkt, die Entzündung ist sozusagen die Reparatur. Ja, und was spielt sich da unten noch ab? Die ganzen Achillessehnenentzündungen. Wo kommt denn eine Achillessehnenentzündung her? Ja, die kommt daher, weil es Mikrorisse gibt in der Achillessehne, die der Körper reparieren will. Deswegen wird die Sehne dicker, weil sie repariert werden muss. Und dann denkt man, oh, ich habe eine Entzündung in der Achillessehne, da müssen wir Cortison reinspritzen oder Medikamente nehmen, um gegen die Entzündung vorzugehen. Bitte, bitte, bitte nicht, weil die Entzündung ist eine Reparatur. Mhm. Und das ist ein heftiges Missverständnis, oder?
Ja, absolut, weil Cortison unterdrückt bzw. behindert diesen Entzündungsprozess, damit der zu Ende abläuft, damit wieder die Heilung da ist. Und dadurch, wenn man ganz oft mit Cortison behandelt, dann wird das Gewebe auch spröder und nicht mehr so gut durchblutet, durchflutet. Das ist auch ganz wichtig. Und dadurch kommt es dann viel leichter zu Verletzungen in dieser Wahnsinnsszene, weil die muss man sich ja mal anschauen, so Achillessehnen.
Fingerdick,
richtig Ich finde die ja immer so schön. Ich mag das
aber
ja.
Aber lass uns gerade noch was sagen.
Ja, aber ich bin noch gar nicht fertig. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt gerade einmal auch die Achillessehne, ich finde die einfach so ein ganz schönes Gebilde und so ein starkes Gebilde. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass die doch so sich entzünden kann, beziehungsweise so Probleme machen kann.
Beziehungsweise sogar abreißen kann.
Ja.
Und ich habe nicht wenige Fälle erlebt mit Patienten, die nach entsprechenden Behandlungen plötzlich auch Rupturen hatten, wo die Achillessehne abgerissen ist. Und das sind keine Mikrorisse, dann reißt die einfach ab.
Ganze.
Ja? Und wie wir das vermeiden können, das kommt alles nachher zum Schluss, um das aufzulösen.
Sag mal, wenn wir jetzt schon bei der Achillessehne sind, wie sieht es denn eigentlich aus mit Fersensporn? Hat das auch was damit zu tun?
Ja, indirekt ja. Also es geht um dieselben Spannungsgefüge unserer Auffassung nach, ja. Mhm. Weil in dem Moment, wo unten am Fuß, da ist eine ganz, ganz dicke Sehne, Sehnenmuskelverbund zwischen dem großen Zeh und der Ferse. Und darüber laufen wir. Und das Laufen ist ja immer ein Prozess, der Bewegung da reinbringt. Und in dem Moment, wo da aber alles verhärtet und verspannt ist, dann zieht das noch mehr, als es ohnehin bei der Verkürzung zieht. Da gibt es eine ganz einfache Biomechanik, dass da auf genau diesem Strang die Spannung immer größer wird. Und dann muss irgendwann das Gelenk des großen Zehs nach außen ausweichen, weil der Zug so stark wird, dass ansonsten der Körper das nicht mehr durchhält. Und dann, wo geht das Gelenk hin? Nach außen, weil da ist dann die Verspannung nicht mehr ganz so groß, weil das dann praktisch wie so ein Radius dann sich nach außen abflacht. Und der Zeh bleibt innen, aber das Gelenk wandert raus. Und das ist dann sozusagen dieser
Hallux.
Dieser Hallux, genau.
Und was ist mit dem Fersensporn? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
Das ist die andere Seite. Hallux ist der Zug vorne, der einen Effekt hat. Und die Sehne hinten, die ins Fersenbein reinläuft, die zieht zu sehr am Knochen. Und durch den Zug wandern Osteoplasten ein und da werden kleine Höcker rausgezogen. Das gibt es übrigens überall am Körper. Überall am Körper, da wo die Muskeln und Faszien am Knochen ziehen und zu stark ziehen, wird der Knochen immer weiter rausgezogen.
Ja, das finde ich schon so
spannend.
Aber
das ist ein Nebenthema.
Ja.
Da sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwann
drüber sprechen. Unbedingt, weil das ist,
weil man kann am Körper eigentlich sehen, man kann direkt am Skelett erkennen, was für Spannungsgefüge in diesem Menschen in seinem Leben geherrscht haben. Wenn man sich das anguckt, nachdem er dann eben...
Okay, aber damit wir den Körper durchgehen, aufgrund des Sitzens, sollten wir mal eine Stufe weitergehen. Einverstanden?
Zwillingswadenmuskel, der geht über das Kniegelenk, dann hinten an die Kondyle vom Oberschenkel. Das heißt...
Wo ist die Kondyle vom Oberschenkel, bitte?
Hin, ich zeige mal hier drauf.
Aha.
Hier da hinten.
Ja? Okay. Mhm.
Das heißt, der Muskel überspannt das Kniegelenk und wenn der zu stark zieht, dann zieht er quasi den Oberschenkel nach unten zum Unterschenkel. Und was ist im Kniegelenk? Da ist der Knorpel, der Kniegelenksknorpel und die Menisken sind da. Und in dem Moment, wo der Zwillingswadenmuskel immer stärker den Oberschenkel nach unten zieht, durch die Verkürzung, durch die Spannungserhöhung, wird der Knorpel und auch die Menisken zu stark belastet. Und die Folge ist, Schmerzen sowieso, dann die Arthrose im Kniegelenk. Man kann fast fragen, wer hat keine? Ja? Mhm. Und dann geht es noch weiter, dass die Menisken so, meine Erklärung, unsere Erklärung, ja, so gedrückt werden beim Bewegen, dass sie sich ablösen, weil die Kräfte einfach viel zu groß sind oder auch Risse bekommen und das ist dann der typische Einriss, der dann, früher hat man das noch operiert, heute weiß man, das wächst auch wieder von selber zusammen, in manchen Fällen, andere nicht. Wir haben eine Theorie, wann die zusammenwachsen, diese Stücke, und wann sie nicht zusammenwachsen, hängt nämlich auch von diesen Spannungen ab. Weil etwas, was dauernd gepresst wird beim Bewegen, kann nicht gut zusammenwachsen.
Weißt du, was mir da gerade einfällt? Das war eine Prüfungsfrage in meiner ärztlichen mündlichen Prüfung.
Ach ja.
Wann ist eine OP angesagt?
Okay.
Und zwar wurden da verschiedene Diagnosen gestellt und da wurde auch gesagt Korbhenkelriss. Hm. Und da hatte man früher operiert. Ich glaube, das macht man heute teilweise auch noch, ne?
Ja, also OP ja, nein, gebe ich einen Tipp aus eigener Erfahrung, also nicht jetzt bei mir selbst, sondern von vielen, vielen Patienten, die ich erlebt habe. Man sollte eigentlich an eine OP immer dann denken, was das Knie betrifft, wenn es sperrt. Also wenn gewisse Bewegungen einfach nicht gemacht werden können, weil man merkt so richtig, da klemmt was. Und dann wäre es gut, wenn man das, was da klemmt, entfernt. Mhm. Aber vorher kann man trotzdem versuchen, die Übungen zu machen, weil manchmal entklemmt sich das auch durch die Übungen. Ja? Also man kann sich immer die Bilder angucken und so weiter und so fort. Es gibt ja inzwischen ganz, ganz viele, auch aus diesem Bereich, die orthopädisch tätig sind, die genau wissen, Bild ist das eine und ob das jetzt eine Empfehlung ist, eine OP zu machen, das ist was ganz, ganz anderes. Und ich bin da immer der Pragmatiker. Wir gehen bei Liebschnurrbart immer ganz pragmatisch vor. Wenn du so eine Einschränkung hast und das ab und zu mal klemmt oder dauernd klemmt oder wie auch immer, mach die Übung, die wir dir nachher sagen und beobachte, was mit dem Klemmen passiert. Und wenn das Klemmen besser wird, verschwindet, dann ist es ein guter Weg. Und wenn du merkst, du kannst nichts daran ändern, dann solltest du zum guten Orthopäden gehen, am besten zu einem, der bei uns ausgebildet ist, weil der beide Welten halt kennt und dann mit dem besprechen, was man da machen kann.
Ja.
Das bedeutet, Wade, also wir hatten den Fuß, wir hatten das Fußgelenk, wir hatten die Achillessehne, Joggerschienbein, Kniegelenksarthrose, Menisken, die zerstört werden. Jetzt machen wir mal eine Ecke weiter. Jetzt sitzen wir ja, der Oberschenkel ist halt horizontal und wir haben einen, das ist ja jetzt auch so, einen 90-Grad-Winkel hier im Hüftgelenk. Und da ist es eigentlich, ja, da bricht jetzt das große Chaos aus, würde ich fast sagen, für den Körper. Weil, jetzt musst du dir vorstellen, der Hüftbeuger, es gibt einen direkten Hüftbeuger, der Iliopsoas, setzt sich aus zwei Muskeln zusammen, Iliacus und Psoas. Und der entspringt hier an der Innenseite des Oberschenkels, ziemlich weit oben, und geht dann über die Leiste. Und ein Teil geht ins Darmbein und der andere Teil geht hinten an die Lendenwirbelsäule. So, und wenn wir jetzt zu viel sitzen, ohne das auszugleichen, dann tendiert dieser Muskelverbund, und das ist ein richtig großer, dicker, fester, starker Muskel, tendiert dazu, wie das alle Muskeln machen, die auf Kurs gestellt werden, sich kürzer, wohler zu fühlen. Das heißt, nicht mehr so gerne nachzugeben. Und die ganzen Faszien und die ganzen Bänder und was da alles dranhängt, ja, die schrumpeln genauso ein. Die Faszie, vielleicht um das kurz abzuhaken, wenn du das noch nicht weißt, was mit der Faszie los ist. Die Faszie ist ja eigentlich eine passive Größe im Körper. Wie ein Spinnennetz, sage ich immer. Mit vielen kleinen Spinnentierchen.
Das ist eine Haltestruktur, kann man doch eigentlich sagen.
Das ist eine Haltestruktur.
Ja.
ja, umhüllt den Muskel, durchdringt den Muskel, geht dann in die Sehnen über und so weiter. Und die Faszie ist genau so, wie wir sie trainieren. Wenn wir eine Faszie auf Länge trainieren, dann wird sie oder bleibt sie lang. Und wenn wir sie auf kurz stellen, dann tendiert sie dazu, kürzer zu werden. Ja, das kann man sogar, Faszienforschung hat das ja auch nachgewiesen, wir sprechen ja immer von der Scherengitterstruktur. Und die Scherengitterstruktur ist so Damenstrumpfhose, ja, alles schön, gleichmäßig. Und in dem Moment, wo die Faszie nicht mehr gelenkt wird, dann fängt die an zu verfilzen, sagt man. Dann kannst du dir vorstellen, wie so ein Wollpullover, wenn der schön weich ist, schön gut gepflegt, dann gibt er schön nach und ist kuschelig. Einmal zu heiß gewaschen, verfilzt er, wird enger, du kommst kaum noch rein und er dehnt sich nicht mehr. Und das ist ein wunderbares Bild für die Faszie, wie die sich verändert. Wie kamen wir jetzt da drauf? Da kamen wir jetzt drauf über die Wade, über die Faszie.
Nee, über den Iliopsoas.
Ach so, wir waren ja schon höher. Ja, richtig, über den Iliopsoas, Hüftbeuger. So, und jetzt stell dir vor, der Hüftbeuger, wenn der auch immer stärker zieht und nicht nachgeben möchte, was macht der dann? Ja, der zieht den Rumpf nach vorne oder er zieht den Oberschenkel nach oben. Aber das, woran er befestigt ist, nämlich das Becken, das Darmbein und die Lendenwirbelsäule, die wird, wenn du stehst, dann nach vorne gezogen. Also der ganze Rumpf geht vor, aber auch das Becken kippt nach vorne und die Lendenwirbelsäule wölbt sich mehr rein, ja, kriegt eine Hyperlordose. Und das ist eine Folge, unserer Auffassung nach, das ist eine Folge dieses nicht ausgeglichenen Sitzens, weil der Hüftbeuger immer kürzer wird.
Also mittlerweile ist es für mich wirklich sonnenklar, dass es genauso ist. Und wenn ich mir heute die Menschen anschaue, die alt werden, wie, in welcher Form sie denn das Gehen aufzeigen. Also du siehst ja immer, dass sie, wenn wir jung sind, sind wir sehr aufrecht. Und je älter Menschen werden, die nicht ausgleichen, umso mehr geht die Form nach vorne gebeugt. Und das ist einfach, als du das erste Mal das erzählt hast, habe ich gedacht, was hat er sich denn da jetzt schon wieder einfallen lassen? Ich konnte es nicht nachvollziehen. Aber es ist so klar, es ist wirklich so klar, dass genau das der Grund ist. Und hier möchte ich einfach nochmal sagen, du hast eben gesagt, und ich hoffe, das ist auch angekommen, man kann eine Faszie kurz trainieren, aber man kann sie auch wieder lang trainieren.
Ein ganzes Leben lang.
Und das kannst du ein ganzes Leben lang tun. Anders als beim Wollpulli. Wenn er einmal verfilzt ist, ist er verfilzt.
Wir Menschen sind wir keine Wollpullis.
Wir Menschen sind lebendige Systeme oder lebende Systeme. Und deswegen können wir so viel reparieren im Gegensatz zu Autos, die dann, bei denen dann Ersatzteile ausgewechselt werden müssen oder der Pulli, der verfilzt, der ist dann einfach verfilzt. Wir schaffen es wirklich, diese Verfilzung wieder rückgängig zu machen in unserem Körper.
Ich finde es faszinierend. Wenn wir das richtige Training machen. Aber ich gebe dir noch ein Bild zu dem, was Petra eben gesagt hat, mit dem nach vorne gebeugt. Das nach vorne gebeugt endet dann irgendwann am Rollator. Schau dir alte Menschen an, die am Rollator laufen müssen, weil es ihnen ja keiner erklärt, was da in ihnen passiert ist und die Lösung nicht da ist. Die sind nach vorne gebeugt, stützen sich ab und laufen genau in der Position, die sie sich über ihr Leben lang antrainiert haben. Das ist nichts anderes als ein Antrainieren. Oder hast du schon mal jemanden gesehen, der nach hinten überstreckt oder halbwegs gerade am Rollator läuft? Mhm. So gut wie nie, ja, super selten, wenn überhaupt.
Sag mal, und die Schritte werden auch immer kleiner.
Na klar, weil überleg doch mal, in dem Moment, wo das Muskelpaket, ja, will ich fast sagen, was hier von der Innenseite über die Leiste dann ins Darmbein an der Lendenwirbelsäule läuft, wenn es immer kürzer wird, dann kriegen wir das Bein ja nicht mehr nach hinten, weil das hemmt ja total. Und deswegen gibt es dann diese Tippelschritte, weil kein Raum mehr da ist. A range of motion, sagt man ja. Ja? Das ist dann irgendwann, wird es immer enger. Und dann ist der Weg einfach nicht mehr da. Ganz zu schweigen von den Schmerzen, die irgendwann kommen. Warum kommen die Schmerzen? Unsere Auffassung, Liebscher-Bracht-Auffassung, ist ja ganz klar, Der Körper möchte aufmerksam machen, da geht was schief. Das sind zum großen Teil Alarmschmerzen. Alarmschmerzen sind ja die Schmerzen, die ausgelöst würden dadurch, unser Modell, unser Bild, ja, das im Gehirn praktisch vermessen wird. Wo ist was zu kurz? Wo sind die Kräfte? Wie wird die Hüfte jetzt zusammengedrückt? Wie werden die Wirbel der Lendenwirbelsäule zusammengedrückt, dass der Knorpel belastet wird? All das wird berechnet und dann gibt es einen Output, ein Ergebnis. Und wenn das Ergebnis ist, viel zu große Kräfte, da geht ganz viel kaputt, Bandscheibenvorfall habe ich eben ganz vergessen zu sagen, ja, dann sendet der Körper einen Schmerz. Ein Alarmschmerz. Warum Alarmschmerz? Weil der Schmerz, der da gesendet wird, erstmal nichts zu tun hat mit dem strukturellen Zustand der Wirbelsäule, der Bandscheibe, des Hüftgelenkes, was auch immer. Das ist ein reiner Alarm aufgrund von zu hoher Spannung. Du glaubst es nicht? Dann geh mal mit Rückenschmerzen zu einem unserer Therapeuten oder mach eine unserer Übungen und du hast vielleicht sogar einen Bandscheibenvorfall diagnostiziert, der sichtbar ist, ja, der ganz klar vorhanden ist. Dann lass dich behandeln, mach eine der Übungen und dann merkst du in den meisten Fällen, wow, der Rückenschmerz, von dem du sagtest, der käme vom Bandscheibenvorfall, der wird ja weniger. Und dann weißt du, aha, diese Theorie, dass meine Bandscheibe verantwortlich ist für diesen Schmerz, da kann irgendwas nicht stimmen. Weil wenn du vorher 100% Schmerz hattest und nach nur einmal üben bist du auf 70, da weißt du schon, 30% hat nichts mit der Bandscheibe zu tun. Und wir wissen aus Erfahrung, und du kannst für dich selbst ausprobieren, wenn du die Spannung immer weiter normalisierst, ist der Schmerz bis hin zu ganz weg, obwohl da was kaputt ist. Aber das ist ein Nebenthema jetzt heute, nur für dich nochmal gerade zum Nachvollziehen. Ja? Also das ist die zweite große Baustelle, die durch das Sitzen entsteht, dass der Hüftbeuger immer kürzer wird. Und es gibt nicht nur einen Hüftbeuger, es gibt kleinere Hüftbeuger. So seitlich läuft ein großer Muskel, der hat auch ein bisschen hüftbeugende Funktion. Und es gibt einen Anteil vom Quadrizeps. Und der eine Anteil vom Quadrizeps, der geht auch über das Hüftgelenk. Das heißt, der hat auch eine hüftbeugende Funktion, der wird da auch kürzer. Und das wiederum sorgt dafür, dass der Oberschenkel zu kurz ist. Wir waren ja vorher, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu kompliziert, aber ich zeige mal mit den Händen drauf, ja, vorher waren wir im Unterschenkel bei der Wade, die, wenn sie zu kurz ist, den Oberschenkel nach unten zieht, sodass der Kniegelenk Zwischenraum zu stark gedrückt wird. Der Quadrizeps, der macht von oben den Zug. Der zieht den Unterschenkel nach oben gegen den Oberschenkel, wenn er zu kurz ist. Das heißt, das Ganze, was sich hier abspielt, hat auch wieder Einfluss aufs Knie und Einfluss auf die Hüfte und Einfluss auf die Rückenschmerzen. Mein Gott, ein richtig großes Paket.
Und deswegen, ich finde es ja wirklich immer wieder beeindruckend, weil, also ich muss noch mal ganz kurz erwähnen, weil 80-90% aller Rückenschmerzen sind die sogenannten unspezifischen Rückenschmerzen. Das heißt also, kommt ein Patient zu mir in die Praxis und er hat wahnsinns Rückenschmerzen und ich schicke ihn dann jetzt erstmal zu einem Röntgenarzt oder in bildgebende Verfahren anwendende Praxis oder lass ein MRT machen, um zu gucken, ist da irgendwas. Man sieht nichts. Alles absolut gut. Aber der Mensch hat wahnsinns Rückenschmerzen. Ja, klar, kann er nämlich haben. 80-90%, es gibt sogar 95%. Man findet überhaupt nichts. Und mit unserer Theorie, mit unserer Sichtweise der Schmerzentstehung kann man das einfach alles auch begründen. Und vor allen Dingen, wenn man diesen Alarmschmerz reduzieren kann, indem man den Druck aus den entsprechenden Arealen im Körper nimmt, dann ist doch ganz klar, dass das der Grund dafür ist, oder? Ja. Also was braucht man denn?
Vielleicht nochmal für dich zum Nachvollziehen, weil ich habe mir gerade überlegt, wenn du es zum ersten Mal vielleicht hörst, ob das schon so nachvollziehbar ist. Also nochmal ganz klar, warum Petra eben sagt, funktioneller Schmerz beziehungsweise unspezifischer Schmerz, wo man nicht sieht, was kaputt ist im Körper. Ja, also dann, und das ist der Massenanteil der Rückenschmerzen. Auch bei vielen anderen Schmerzen gibt es das, ja. Dass einfach nichts zu finden ist. Und das zeigt ja, okay, es gibt Schmerz, wo keine Struktur kaputt ist. Und das ist ja genau unsere Erfahrung, unsere Theorie, dass wir sagen, der Schmerz kommt eigentlich gar nicht von der Struktur in den meisten Fällen, sondern der kommt davor oder daher, dass zu stark gezogen wird, dass die Kräfte zu groß sind. Wir erklären also mit unserer Theorie exakt das große Fragezeichen der unspezifischen Schmerzen, weil die herkömmliche Medizin hat dafür keine Erklärung. Da gibt es Theorien und da wird irgendwie mit Schmerzgedächtnis und mit der Psyche, die irgendwie eine Rolle spielen soll. Aber da kommt keine genaue, exakte Erklärung. Das ist bisher ungeklärt. Wir können es erklären. Und du hast es auch verstanden, weil das ist super, super logisch. Ja? Da zieht was zu stark, der Körper warnt, schickt einen Schmerz. Man dehnt das, was zu stark zieht, entspannt das durch Übungen oder durch unsere Osteoporosur, die Therapeuten, die unsere Therapie anwenden, ausüben. Und dann ist der Schmerz weniger und dann weiß man, aha, stimmt. Worauf ich hinaus will, wir brauchen uns gar nicht hier akademisch, intellektuell zu streiten darüber, ist das richtig, ist das nicht richtig, was spricht dafür, was spricht dagegen, welche Studien sprechen dafür, welche Studien sprechen dagegen. Versuch's einfach. Was spricht dagegen, eine Übung zu machen, die ich nachher noch sage, gegen das Sitzen, und einfach den Körper selbst sagen zu lassen, stimmt diese Theorie oder stimmt diese Theorie nicht? Einfach selbst probieren.
Mir ist eben gerade noch was eingefallen, als du das nochmal so zusammengefasst hast. Es sind ja ganz häufig unspezifische Schmerzen, nicht nur im Rücken, auch in der Hüfte, auch im Kniegelenk, auch in der Schulter. Also es heißt, wir haben Schmerzsensationen, die Menschen empfinden Schmerzen und wissen aber überhaupt nicht, wo die herkommen. Wir haben schon dafür auch einen Namen, weil nämlich genau diese unspezifischen Schmerzen, die vom Himmel gefallen sind oder was, sagen wir, sind Alarmschmerzen, ja. Weil der Körper natürlich mit uns spricht und was und damit uns was sagen möchte. Und das tut er auch. Aber wenn er halt nicht verstanden wird, dann greift man halt zu Mitteln, die leider oftmals gar nicht notwendig sind, also Operationen. Und deswegen ist ja auch diese Zahl der Operationen, die im Moment tatsächlich durchgeführt werden, so immens hoch. Und die müssten ja zu 80% in den meisten Fällen überhaupt nicht sein. Also jetzt gerade auf die Orthopädie bezogen.
Haben wir ja neulich gerade einen Podcast gemacht.
Genau, und das würde ich einfach auch nochmal sagen wollen. Weil im Prinzip ist die Lösung einfach dafür da. Aber jetzt müsst du auch bitte nochmal über die Auflösung sprechen.
Nee, es geht noch weiter.
Du gehst noch weiter?
Es geht noch weiter. Aha. Wir waren ja erst beim unteren Rücken angelangt. Ja?
Stimmt, und bei der Hüfte.
Nach dem unteren Rücken kommt der obere Rücken. So, was ist mit dem Sitzen untrennbar verbunden? Dass wir die Arme meistens vorne haben. Vorne, unten. Stimmt. Für die Tastatur, für die Maus. Wir schreiben von Hand noch was. Bitte auch immer noch mal wieder von Hand schreiben. Wichtig fürs Gehirn.
Sehr gut, Roland. Sehr gut. Weil ich glaube, das ist noch ein bisschen untergegangen. Immer bei dem Sitzen ist das neue Rauchen, dieser Satz. Ja,
gut. Also die Arme sind nach vorne, unten. Mhm. Die könnten aber in ganz vielen anderen Positionen sein. Ja? Ja. Die könnten hinten oben sein, die könnten hinten unten sein, außen rotiert, innen rotiert. Ich habe mal irgendwann durchgerechnet, so ein bisschen mit den mathematischen Möglichkeiten, die ich da habe. Und da kam ich drauf, dass wir im Grunde genommen gerade mal 2% unserer Beweglichkeit der Schulter nutzen. 2%.
Das ist
selbst wenn es 20 wären, wäre es noch ganz, ganz wenig. Aber 2% ist kaum nachvollziehbar. Ja. Aber wenn man die ganzen Winkelgrade, die da möglich wären, wenn man die gegenüberstellt dem kleinen Bereich, den wir nutzen, sind es 2%. Wenn man Innen-Außen-Rotation noch mit reinnimmt. Aber ist auch egal, das sind Zahlen. Mit den Zahlen wollen wir einfach nur eine gewisse Botschaft vermitteln. Ganz, ganz wenig nutzen wir nur. Und was überhaupt nicht mehr passiert, dass wir praktisch den Brustmuskel, diesen großen Brustmuskel, kleinen Brustmuskel, all die Muskeln, die hier praktisch von der Schulter diese Bewegung hermachen, die werden immer kürzer. Der Bizeps wird immer kürzer, weil der Arm meistens gebeugt ist. Nicht gestreckt nach hinten, sondern gebeugt nach vorne. Die Innenrotation und so weiter und so fort. Die ganze Schulter wird absolut einseitig belastet. Und daraus resultieren auch wieder Geschichten. Nämlich zum Beispiel, wenn ich dauernd nach vorne gezogen werde. Und wenn die Hyperlordose unten entsteht, dann gibt es oben drüber eine Kyphose, ein Rundrücken, der immer stärker wird. Und in dem Moment kennst du vielleicht, bestimmt sogar, das kennen eigentlich die meisten, das Brennen zwischen den Schulterblättern. Ein irrsinniges Brennen. Das ist meistens so 2 Euro-Stück groß. Früher hatte ich gesagt, ein 5-Mark-Stück. Ja. Das brennt wie Feuer und man kommt nur raus, wenn man sich anders bewegt. Und dann fängt es auch gleich wieder an, je nachdem, wie man sich positioniert. Und dieses Brennen zwischen Schulterblättern ist ganz einfach erklärt. Die Muskeln, die praktisch die Schulterblätter zusammenführen, die dieses Aufrichtende machen, die werden überfordert, weil vorne ist es so kurz, kannst du dir vorstellen, wie so ein Gummizug, der dauernd nach vorne zieht. Und die Armmuskeln hinten, die halten sie irgendwann nicht mehr aus und fangen an zu brennen vor lauter Überlastung. Dieses Brennen kannst du auch selbst mal, wenn du es mal fühlen möchtest, ja, wie es brennt. Dann nimm mal eine Flasche und mach mal so diese Kneipen-Challenge, die es gibt. Ne? Man nehme 1-2 Liter Maß von Bier. Wer kann es am längsten vor sich mit ausgestrecktem Arm halten? Und dann stehen die da und halten und halten und zittern und machen und tun. Und irgendwann fängt der Erste an und der Arm geht runter. Warum? Weil es brennt wie Feuer in der Schulter. Wenn Muskeln absolut überfordert sind, das wissen auch, wenn du Krafttraining machst, dann weißt du das ja. Du solltest dein Krafttraining eigentlich immer so machen, dass es brennt, wo du trainierst. Weil dann weißt du, du hast einen guten Trainingseffekt. Ja? Und dieses Brennen, ohne zu trainieren, ja, ohne bewusst zu trainieren, einfach nur dadurch, dass er was nach vorne zieht, wo man gegenhalten muss. Das sind diese Ober- und Rückenschmerzen, die ganz klar auch mit dem Sitzen zu tun haben. Und auch die kann man super, super leicht wegtrainieren, wenn man weiß, wie. So, wo sind wir jetzt? Sind wir bei der Brustwirbelsäule. Jetzt geht es noch eine Ecke höher, dann kommt ja die Halswirbelsäule. Jetzt musst du dir vorstellen, wir sitzen also da, Hyperlordose, ja, total übertriebenes Hohlkreuz, dann oben drüber der Rundrücken und der zieht uns ja nach vorne. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht ins Mikro beiße beim nach vorne ziehen. Der zieht uns nach vorne. Und eigentlich, wenn wir diesen Zug nachgeben, müssten wir jetzt so sitzen. Aber da ist der Bildschirm. Also müssen wir den Kopf heben. Nochmal. Je runder der Rücken wird, umso mehr gucken wir nach unten. Aber da unten ist kein Bildschirm. Wir wollen ja am Computer den Bildschirm sehen. Also müssen wir überstrecken. Fällt dir was auf? Du stellst die Nackenmuskeln auf kurz beim Überstrecken. Ganz, ganz logisch. Ja? Und deswegen sag mir einen Menschen, der nicht einen total festen, überstrapazierten, wehtuenden, peinigenden Nacken hat. Es gibt ja fast keinen Menschen, der das nicht mal immer wieder hat. Manche haben es dann chronisch und weil sie gar nicht mehr rauskommen aus dieser Verkürzung. Aber es gibt ganz viele Leute, da gibt es diesen Widmenbuckel, diese Ausstülpung, die von der Überlastung kommt, die auch dadurch hervorgerufen wird. Ja. Also die ganze Malaise setzt sich von Kopf bis zur Halswirbelsäule fort.
Unglaublich. So. Ja.
Und das alles nicht wegen dem Sitzen, sondern weil wir das Sitzen nicht ausgleichen. Es ist mir immer ganz wichtig, das wieder zu betonen, weil wenn wir das ausgleichen würden, gäbe es die ganzen Probleme nicht. Also deswegen ist nicht das Sitzen der Einfluss, der uns kaputt macht, sondern der fehlende Ausgleich.
Vielleicht sollte man den Podcast eigentlich gar nicht nennen, von wegen Sitzen ist das neue Rauchen, was ich ja eh nicht mag, sondern Sitzen ist gar nicht gefährlich.
Ja, das kann nur keiner nachvollziehen.
Ja, aber das ist doch spannend. Wenn wir das plötzlich sagen, das ist gar nicht gefährlich, weil es ist auch nicht gefährlich. Also früher haben die Leute auch gesessen, aber naja, die haben
wir dich... Wir kommen gleich nachher noch auf ein Thema, da muss man schon mal hingucken. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sitzen gefährlich ist, aber auch da, es muss nicht nur muskulär-faszial ausgeglichen werden. Aber da kommen wir gleich noch drauf.
Okay.
Ja. Aber jetzt erstmal, um diese Runde da zu beenden. Nee, wir können es noch nicht ganz beenden, weil wir hatten ja über den Rundrücken gesprochen, über den Nacken. Die Schulter, ich habe es ja vorhin schon eingeführt, ja, die Schulter. Die ganzen Schulterbeschwerden, Frozen Shoulder, Impingement, Kalkschulter, alles viele Namen für ein Problem, nämlich da ist was zu kurz, was den Arm nach vorne zieht und das bringt die Schulter aus dem Gleichgewicht. Die ganze Rotatorenmanschette ist nicht mehr so ausgeglichen, wie sie sein sollte. Die Schulter brennt vorne, oben, innen, hinten, links, es gibt Schulterarthrose und so weiter und so fort. Ja? Die ganze Schulter ist genauso durch das Sitzen ausgelöst bei den Menschen, weil es nicht ausgeglichen wird.
Es gibt doch also auch wirklich schon Schulterprothetik, ne?
Natürlich, ja.
Das ist
fing, glaube ich, an mit Knie, zweite war die Hüfte und dann kam die Schulter. Ja, aber es wird irgendwann wird's künstliche Gelenke für den ganzen Körper geben.
Endoprothetik.
Wenn wir es nicht vorher geschafft haben, diese Informationen, die wir hier heute auf das Sitzen bezogen, mal nach außen bringen, der ganzen Welt beizubringen, weil 95% dieser ganzen Prothesen sind eigentlich unnötig, mal von Unfällen abgesehen. Müssen wir gerade nochmal sagen, ja, falls das irgendwie zu einseitig klingt. Ich liebe jeden Chirurgen, der mir eine neue Hüfte einsetzt, wenn ich einen Autounfall hatte und eine alte ist zertrümmert und da ist nichts mehr zu machen. Ja? Das liebe ich. Da sage ich danke, dass es dich gibt. Wir sind überhaupt kein bisschen, darauf will ich hinaus, überhaupt kein bisschen gegen Operieren oder gegen künstliche Gelenke. Nur wann machen wir was? Und wenn ein Gelenk zerstört ist, durch einen Unfall, durch irgendetwas, oder auch weil es zu lange halt die Arthrose hat und die Hüfte eingebrochen ist und sowas, ja. Also wenn es nicht mehr reparabel ist, dann bitte gerne operieren. Aber nicht wegen Schmerzen, die man mit einfachen Übungen, mit der Osteopressur, mit unserer Behandlungstherapie, die wir da machen, oder mit dieser Drucktherapie, dann bitte nicht, weil dann ist es völlig umsonst und das zeigen ja auch immer mehr und bla bla, haben wir vorhin schon gesagt, wir hatten ja neulich schon mal einen Podcast wieder drüber gemacht, über die neuesten Zahlen, die es da gibt. Mhm. Nochmal zurück jetzt, Schulter, also auch Schulter können wir ganz locker wieder hinkriegen, wenn man weiß wie. Wir kommen gleich dazu, was wir machen müssen. Es hört ja bei der Schulter nicht auf, es geht weiter beim Ellbogen, weil von der Schulter runter, der Bizeps beispielsweise. Ja, der Bizeps, aber auch der Trizeps, beide werden so gebraucht beim Sitzen, beim Schreiben, dass da Unrat, Unheil, zu viel Verspannung sich aufbaut. Und weil es so en vogue ist, sage ich fast, ja, wo es so modern ist, der Mausdaumen, der Mausarm, das Maushandgelenk. Woher kommt das? Verkürzung. Tippen, 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 Maus, Maus, Maus. Was macht jede SMS auf dem Handy? Was machen wir mit dem Daumen? Verkürzen, verkürzen, verkürzen. Und was du jetzt wissen musst, bei jeder Kontraktion, bei jedem Zusammenziehen eines Muskels, beim SMS-Schreiben, bleibt eine kleine Restkontraktion. Und jetzt addier mal auf, wie viel Mal dieser Daumenmuskel kontrahiert, um so eine SMS zu tippen. Und das den ganzen Tag und noch gleichzeitig am Computer mit den Fingern. Das sind jedes Mal nur ein paar Gramm, die bewegt werden. Aber zu Tausenden. Und wir haben mal irgendwann ausgerechnet, nach 2 bis 3 Wochen, je nachdem, wie schnell jemand schreiben kann in seiner Arbeitszeit, kommen da Tonnen zusammen, die bewegt werden. Nur mal, ich mag immer diese Beispiele, weil das macht so klar, was da eigentlich passiert. Ja, viele kleine Gramm gibt irgendwann eine Tonne. 1000 Kilogramm. Ja, was wiegt ein Elefant? Ja, egal, das führt so weit. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz viel an Arbeit, was da geleistet wird. Und der Mausdaumen und der Mausarm und das Maushandgelenk lässt sich genauso leicht beseitigen wie die meisten anderen Schmerzen aus, wenn es einfach nur ausgeglichen wird. Das haben wir den ganzen Körper fast durch, ne?
Ja.
Da setzen wir noch einen drauf. Was ist denn mit den Augen? Die gucken auf den Bildschirm. Wir sitzen hier gerade im Freien und gucken da drüben in den Wald und da oben an die Decke und sonst wohin, ja? Die Augen, Muskeln, die den Augapfel bewegen, die verkürzen sich genauso wie andere Muskeln am Körper auch. Und dann gibt es natürlich für die Augen auch ein Augenbrennen und ein Augen Schwierigkeiten damit. Indirekt hat es auch was mit dem Sehen zu tun und so, aber wollen wir nicht so vertiefen jetzt, ja. Auf jeden Fall, ihr könnt auch euren Augen nichts Besseres tun, als, da kommen wir ja gleich, was wir da tun sollen, in alle Richtungen zu gucken, gebe ich schon mal vorweg. Wir müssen das, was beim Sitzen am Schreibtisch eingefroren ist, was nicht mehr auf Länge gebracht ist, das müssen wir auf Länge bringen. Und in dem Moment sind 95% der ganzen Probleme, die daraus entstehen, ganz, ganz easy in den Griff zu kriegen. Bleiben ein paar Fälle übrig, wo das schon seit 50 Jahren gemacht wird und es erstmal eine Weile dauert, bis sich da was bewegt. Ja? Aber eigentlich ist es ganz einfach. So, wir hatten ja versprochen. Oder fällt dir jetzt noch was ein, bevor wir jetzt die Übungen durchgehen kurz, dass du auch weißt, wie du rauskommst aus diesem ganzen Zinnober?
Naja, ich denke halt auch an alle inneren Organe. Also
da kommen wir gleich noch
drauf. Das finde ich auch einfach, wird immer wieder vernachlässigt, wenn man sich die Problematik durch das Sitzen anschaut.
Durch die Atmung.
Die Atmung, ja.
Weil die Atmung schlägt ein.
Die Atmung,
ein,
die Verdauung, das Herz wird eingedrückt.
Aber erst mal kurz alles. Die Erklärung vielleicht, ja. Also die Atmung. Warum schläft die Atmung beim Sitzen ein? Ja, weil wir uns nicht bewegen. Also der Körper ist so genial konstruiert. Alles hat mehrere Funktionen. Also das Atmen bringt uns Sauerstoff. Aber gleichzeitig bewegt das Atmen alle inneren Organe und massiert die und bringt Stoffwechsel da rein. Da ist alles sowas von verknüpft. Und wenn wir jetzt nur sitzen, dann atmen wir flach, weil wir brauchen nicht viel Luft. Wenn du immer mal wieder aufstehst, eine Treppe hoch und runter läufst, kurz mal zum Geschäft um die Ecke läufst, auch weil du es eilig hast, ja? Oder wenn du joggen gehst, wie kommst du nach dem Joggen nach Hause? Was ist das? Das ist Zwerchfellbewegung. Also an eine bestimmte Arbeit, an eine bestimmte körperliche Belastung ist die Zwerchfellbewegung gekoppelt. Die holt sich den Sauerstoff, den man für diese Belastung braucht, und gleichzeitig wird aber der ganze Bauchraum und der ganze Brustraum genauso mit Bewegung versehen. Zwerchfell hebt sich und senkt sich und dadurch kommt Bewegung da rein. Und alles, was stockt und einfriert und sich nicht mehr bewegt, wird in Bewegung gebracht. Und deswegen sollte man zum Beispiel einmal am Tag sich so bewegen, dass man richtig außer Atem ist.
Ja.
Jetzt müssen wir das aufteilen in zwei Maßnahmenpakete. Paket Nummer 1, Schmerzen, Verschleiß, Unbeweglichkeit, all das. Fangen wir kurz unten an. Wadenübung. Die Waden einfach dehnen. Du kannst unseren Knieretter dazu nehmen, du kannst aber auch einfach dich gegen die Wand lehnen. Gib mal, du weißt ja, wir haben ja die ganzen Videos in YouTube, ganz kostenfrei. Also such dir raus Wadenübungen, Stichwort Achillessehne, Stichwort Läufer oder Joggerschienbein, dann bist du dabei bei der richtigen Übung. Ja, die Wadenübung im gestreckten Knie für den Zwillingswadenmuskel, die macht von unten alles schön frei, bis runter in den Fuß rein wirkt die. Nummer 2, geh auf alle Viere und versuch dich mal auf die Ferse zu setzen. Und die meisten verzweifeln da schon, weil die Knie tun weh, weil das alles so gespannt ist, dass diese Rezeptoren, die praktisch die Spannung beeinflussen können, die wir auch drücken bei der Therapie, die sind so empfindlich, dass die meisten Menschen sich nicht hinknien können auf einen härteren Boden, vielleicht wenn der Teppich nur ganz dünn ist. Und die denken dann, oh, ich habe das von, das ist meine Gene. Meine Gene lassen mir die Knie wehtun. Das ist meiner Ansicht nach, unserer Ansicht nach nicht der Fall, weil wenn du die Muskeln dehnst, dann werden die Knieempfindlichkeiten weniger. Und die erste Übung fürs Knie...
Weißt du, was mir gerade einfällt? Sorry.
Passt das jetzt? Macht sich durcheinander?
Das passt total gut.
Okay.
Ich erinnere mich an eine Ausbildung in
Gerth. Du sprichst ja beim Mikro vorbei, Schatz.
Sorry. Also ich erinnere mich gerade an eine Ausbildung in Gersfeld.
Oh je.
Du weißt, was ich meine.
Du willst es wirklich erzählen?
Ich will das wirklich erzählen.
Okay.
Da warst du für mich völlig verrückt.
Ich hatte heute noch.
Der Roland war irgendwie super gut drauf. Ich glaube, es war der vorletzte Abend. Und da hast du genau diese Nummer erzählt mit den Rezeptoren am Knie, dass man da irgendwie auch drauf kann. Und wenn man ein bisschen höher runter geht, das macht überhaupt nichts. Und dann warst du oben auf der Bühne. Wie hoch war diese Bühne?
1,20 Meter, 1,50 Meter.
Genau. Und dann hast du gemeint, du springst jetzt mal auf die Knie, weil du wolltest es beweisen.
Ja. Also, weißt du, wenn du mich jetzt fragst, bist du bescheuert,
ja, sage ich... In dem Moment habe ich gedacht, er ist bescheuert, ja.
Nein, aber ich muss aus meiner Warte erzählen. Wir hatten einen Abend und wir waren viel zu spät. Die Leute waren am Aufgeben.
Normalerweise, du hast ja immer endlos überzogen, ne?
Normalerweise läuft so eine Ausbildung jeden Tag bis 19 Uhr, maximal 19:30 Uhr. Mhm. Wir fangen morgens um 9 an, also ist schon ganz schön was zu stemmen da. Aber an dem Tag... Irgendwie waren viele Fragen und viele, ja, wir waren einfach nicht so weit. Es war schon irgendwie 10 oder 11 Uhr abends. Ich habe dann sogar noch eine Pizza holen lassen für die ganze Gruppe, gell, dass wir bei Laune bleiben. Mhm. Auf jeden Fall, ich sitze da auf der Bühne und erzähle das so. Und plötzlich kriege ich mit, wie war das? Plötzlich kriege ich mit, dass ich mich entschließe, um jetzt Aufmerksamkeit und Wachheit in die schlafenden Leute reinzubringen, die schon gar nicht mehr konnten wegen dem langen Tag, und bin direkt von der Bühne auf die Knie in den Fersensitz gesprungen. Und während ich runterflog, dachte ich, geht es gut? Aber ich war irgendwie gut drauf. Und ich wollte beweisen, dass ein Knie nicht so schmerzempfindlich sein muss, dass ein Muskel so flexibel sein muss, dass das ganze System das aushält. Und knall auf den Boden, es hat schon wehgetan, es war ein Holzboden, Parkettboden. Ich knall da drauf und sitze da.
Es war mucksmäuschenstill. Die haben dich alle angeguckt.
Als wäre ich bescheuert,
was ich ja war. Als wärst du bescheuert, weiß ich nicht, aber die waren völlig fertig, weil du das gemacht hast.
Die dachten auch, steht er nochmal auf?
Genau, das habe ich auch
gedacht. Und ich wusste es auch nicht so genau, ja, weil ich war ja, das war so ein ganz spontanes Ding. Ich wollte sie wach machen und wollte beweisen, dass ich nicht nur Theorie erzähle, sondern dass das, was ich erzähle, praktischen Nährwert hat. Und dann kam ich unten auf, es tat einen Schlag und es hat auch wehgetan natürlich, ne? Nicht übermäßig, es ging eigentlich. Wenn ich mir das vorher überlegt hätte, hätte ich mir vorgestellt, es tut mehr weh.
Ja.
Aber es tat gar nicht so weh.
Weißt dann, du noch, wie du aufgestanden bist?
Ne?
Ich weiß es noch. Du bist auf deine Füße gesprungen.
Echt jetzt?
Bist auf deine Füße gesprungen und bist dann und hast gesagt, ach, das war ja irgendwie ganz einfach. Aber es tut schon, hat schon ein bisschen wehgetan. Und da habe ich einfach nur gedacht, Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, dass diesem Mann da nichts passiert ist. Weil das hätte sowas von schief gehen können. Aber du warst so sicher mit dem, was du sagst, dass du da gesprungen bist. Ich weiß nicht, ob wir das, wir haben es leider, glaube ich, kein Mensch hat es aufgenommen.
Nee. Aber die Halle war voll. Wir hatten 60 Teilnehmer dabei. Plus noch Assistenten und so. Ja. Also da wird sich noch ein Zeitzeuge finden, der dabei war.
Genau.
Aber auf jeden Fall, also das Einzige, was passiert ist, ich hatte zwei braune Flecke hier auf der weißen Hose. Ich habe so eine weiße Hose angehabt, hatte zwei braune Flecke da drauf vom Bonerwachs, weil der Boden, dieser Hallenboden, Holzboden, da war mit Bonerwachs vor der Ausbildung anscheinend behandelt worden. Das war alles.
Wahnsinn.
Hatte ich voll vergessen, aber es ist spannend, weil jetzt haben wir es mal endlich niedergelegt, sodass es uns auch selbst erhalten bleibt.
Jetzt habe ich dich zwar ein bisschen rausgebracht, es ging um Knieschmerzen durch Sitzen und die Rezeptoren, die empfindlich sind, wenn alles verkürzt ist.
Wir waren bei der Übung. Oberschenkel. Wir waren bei der Übung. Genau. Also die Übung ist nicht springe von der Bühne auf die Knie, sondern die Übung ist, geh auf eine Matte in Vierfüßlerstand und richte die Füße so schön gerade aus, dass sie Verlängerung der Unterschenkel sind. Mhm. Und dann gehst du mit dem Gesäß langsam immer weiter Richtung Ferse. Und dann wirst du irgendwann eine Spannung im Oberschenkel spüren oder im Knie selbst wird es wehtun. Und immer die Regel, wie auch bei der Wadenübung, geh so weit in diese Dehnung rein, dass sie gerade noch positiv erträglich ist. Also du brauchst einen Dehnungsschmerz, ganz, ganz klar. Der darf nur nicht so sein, dass er zu groß ist. Er muss aber genug sein, dass da was passiert. Und das ist immer dann, wenn du gerade noch sagst, das tut zwar echt heftig weh, aber es ist gerade noch ein Wohlfühlschmerz. Es ist gerade noch positiv auszuhalten. Das auch natürlich jeden Tag. So, und dann brauchen wir genau. Und die Übung Nummer 3, für Übung Nummer 3, wir hatten jetzt Wade, müssen wir links und rechts machen, sind wir bei 4 Minuten. Für die Knie 2 Minuten dazu, sind wir bei 6 Minuten. Jetzt gehen wir an die Wand und überstrecken uns an der Wand. Das heißt, du nimmst die beiden Hände gegen die Wand in Schulterhöhe, stellst dich davor, schiebst deine Leisten vor und überstreckst den Rumpf in der Hüfte immer weiter zurück. Und du nimmst auch gleichzeitig den Kopf mit rein. Also den Kopf auch mit nach unten. Vorher hatten wir 6 Minuten, ne?
Mhm,
jetzt genau. Diese Übung, auch 2 Minuten, sind wir bei 8 Minuten. Und die letzte Übung ist die, du suchst dir eine Raumecke und gehst mit deinen Armen in einen Winkel von 30 oder 45 Grad. Du kannst auch ein bisschen variieren täglich, ja. Und streckst die Arme so zur Seite und dann gehst du so weit mit deinem oberen Rumpf nach vorne, nicht mit dem Becken in die Ecke laufen, sondern der obere Rumpf lehnt sich nach vorne, sodass die Wände die Arme nach hinten drücken. Dann merkst du sofort, das merkst du eigentlich den ganzen Arm lang, wenn du es zum ersten Mal machst, vom Handgelenk über die Ellbogen bis zur Schulter, Andere Seite genauso, merkst du diese Dehnung und die tut weh und dann gehst du da auch immer weiter mit dem oberen Ende des Brustbeins in die Ecke rein, dann ziehst du die Arme immer weiter nach hinten und dann kommst du raus und fühlst dich völlig anders als vorher. Das geht bis auf die Atmung. Du fühlst dich sowas von frei hier vorne und merkst erst, wie verspannt du dich hier vorne gefühlt hast. Mhm. Ich sage immer, diese Übung in der Ecke, wenn du jemanden davon überzeugen willst, wie wohltuend Schmerzen sind, wie wohltuend Dehnung ist gegen Schmerzen, ja, dann lass ihn die Übung machen und 2 Minuten in der Ecke und dann rauskommen ist wie, oh, wie gut geht's mir denn? Und das Gefühl kannst du ihm dann sagen, wenn er das im ganzen Körper haben will oder sie, dann soll er halt diese Übungen machen.
Genau, und die findest du im Übrigen alle vorgemacht von Roland oder auch manchmal sogar von mir in unserem YouTube-Kanal. Also genau. Auf jeden Fall, wenn du jetzt sagst, oh, jetzt hat er das zwar erklärt, aber ich kann es mir nicht so genau vorstellen, geh einfach rein und schau sie dir an. Das ist auf jeden Fall gut.
Das war jetzt der eine Strang. Und der letzte Strang, dann sind wir auch langsam durch, der ist der, es geht darum, was passiert mit dem Herzschlag, mit dem Herz-Kreislauf-System. Ja, weil du sitzt und du bewegst dich nicht. Das heißt, dein Herz wird nicht trainiert. Viel zu wenig. Es kommt nicht in Schwung, es fängt nicht an, stärker zu schlagen, mal schneller zu schlagen. Innen drin fängt es an, runterzufahren, weil das Zwerchfell bewegt sich nicht, das Herz schlägt so gemütlich halt vor sich hin. Und da muss ein bisschen Belastung rein. Und jetzt haben wir natürlich durch die Atmung an sich eine gewisse Bewegung, aber um die Atmung schneller zu machen, um Stoffwechsel reinzukriegen, brauchst du einfach eine Anstrengung. Und es gibt verschiedene Arten, diese Anstrengung zu bekommen. Du kannst laufen, du kannst joggen, aber wir haben auch in die Übungen eingebaut eine gewisse Anstrengung, ein gewisses Krafttraining. Das ist jetzt zu kompliziert, das hier zu erklären. Ich sage es immer so allgemein. Immer dann, wenn du dehnst mit unseren Übungen, leite ich auch an, dass du gegenspannst, dass du also den Muskel, der gedehnt wird, gegenspannst, kräftigst, anstrengst und wieder locker lässt und weiter in die Dehnung gehst. Und dadurch erreichst du natürlich auch eine gewisse schnelle Herztätigkeit. Du erreichst aber auch vor allen Dingen einen Stoffwechseleffekt in dem Gebiet, um das es gerade geht. Also in dem Fall jetzt Schulterbereich, wenn du in der Ecke stehst. Ja? Durch dieses Anspannen und Loslassen weiter rein, wieder anspannen, bekommst du Stoffwechsel da rein und es ist nicht so, dass du deswegen jetzt aufs Joggen und aufs mehr Anstrengen verzichten kannst. Ja, aber einen kleinen Bereich davon deckst du auch ab. Und das ist super, super gut, weil wenn du joggst, da hast du so eine allgemeine Stoffwechselerhöhung. Wenn du aber bei unseren Übungen das Gegenspannen machst, da hast du eine ganz spezielle Stoffwechselerhöhung, genau dort, wo der Stoffwechsel so runtergefahren ist. Weil du musst dir klar machen, überall da, wo Schmerz ist, wo Bewegungseinschränkung ist, ist der Stoffwechsel total erniedrigt. Und in dem Moment, wo du diese Art der Übung, dieses Dehnen kombiniert mit der Kräftigung, regelmäßig machst, dann bringst du regelmäßig Stoffwechsel da rein, wo er am meisten erniedrigt ist. Mhm. Und das ist nochmal ein super guter ausgleichender Effekt für das liebe Sitzen.
Ja. Und das war's, denke ich, für heute.
Haben wir eine Menge gemacht, glaube ich, gell?
Ganz, ganz viel. Aber diese eine schöne Geschichte, die finde ich ganz, ganz wertvoll. Weil die haben wir noch nie erzählt, wo du in Gersfeld wirklich diesen... Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich finde es richtig cool.
Also noch ein Grund auch, mehr, mich für verrückt zu halten. Aber ich sage immer, positiv verrückt. Was heißt verrückt? Verrückt. Von Rücken. Nicht von dem Rücken, den wir da haben, sondern von dem Verb Rücken, etwas beiseite rücken. Mhm. Und verrückt heißt, aus der Normalität etwas rauszugehen. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Nicht das, was Normales hinnehmen das ganze Leben lang, sondern mal rausgehen, mal neben sich stellen, mal verrückt sein, mal aus einer verrückten Position betrachten, was man da tut. Nur so ist unsere Schmerztherapie entstanden. Genau. Weil ich der Verrückte war, der Ärztin, die erstmal gar nicht verrückt war, weil sie in ihrem Medizininhalt war, der dann dafür gesorgt hat, durch das eigene verrückte Drangehen, dass auch die Frau Dr. Bracht sich ein bisschen verrückt in der Auffassung und eben eine andere Position einnehmen konnte.
Ja, in diesem Sinne verrücken wir jetzt verrückt für einen gesunden Rücken.
Okay.
Ist gut.
Meditier mal drüber, was meine geliebte Frau da gerade gesagt hat. Ansonsten, ich bin mal super gespannt über einen Kommentar, was meinen Sprung von der Bühne angeht, auch direkt auf die Knie. Ja, harte Landung, aber trotzdem gut gegangen. Und wie geht das mit den Beurteilungen, Bewertungen?
Genau, auf Apple und Spotify.
Ja, wäre toll, wenn du das tust. Wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast.
Tschüss.
Tschüss.